Amos hat es ja schon gesagt, ihr seid in einer Serie von Gebet. Und die Theresia von Avila hat gesagt, Beten ist wie das Reden mit einem guten Freund. Also da geht es um Beziehung, da geht es um Austausch. Und beim Austausch spricht nicht nur einer, sondern da gibt es auch eine Phase, wo ich meine Klappe halte und zuhöre. Und genau das, meine ich, sollte im Gebet auch stattfinden. Und das funktioniert natürlich nur, wenn Gott redet, wenn Gott sich mitteilt. Und wenn man in die Bibel reinschaut, schon ganz am Anfang spricht Gott. Und er spricht so, dass was geschieht. Also das, was er sagt, passiert. Das wirkmächtige Reden. Er sagt, es wird Licht und es ist Licht. Und die Erde ist da und die Erde ist da. Auch Jesus wird im Johannesevangelium so vorgestellt, als das Wort Gottes, das in die Welt kommt, der Logos. Also Gott spricht, Gott offenbart sich, Gott teilt sich mit. Und mein Grund, warum ich mich überhaupt bekehrt habe, war, dass mir Menschen erzählt haben, sie reden mit Gott. Da denke ich, was? Absolut faszinierend. Wenn ich mit dem Schöpfer von Himmel und Erde reden könnte, der alles weiß, hey, das will ich auch haben. Also es war so, dieses meine gute Botschaft, die mich dann da richtig gelockt hat, dachte ich, das will ich. Ich will wirklich mit diesem Gott sprechen und ihn hören. Und wenn man die Bibel, kann man eigentlich als ein Geschichtsbuch, ein Buch von Geschichten anschauen von Menschen, die mit Gott redeten und mit denen Gott redete. Also gibt es ganz spannende Geschichten. Schon der Bund, den Gott mit ihnen schließt. Ich lese ein Beispiel vor, Exodus 28, 2. Alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du auf die Stimme des Herrn deines Gottes hörst. Also sind auch Verheißungen damit verknüpft. Wenn du auf Gott hörst, wird er dich bewahren, wird er dich leiten, wird er dich mit der Fülle seines Segens überschütten. Und dann, wenn man über das Hören von Gott nachdenkt, denkt man vielleicht zunächst an die Propheten, denn ihr Job jetzt eigentlich war, auf Gott zu hören und mitzuteilen, was Gott gesagt hat. Also die hören für andere. Die sind das Sprachrohr Gottes. Aber ich denke, jeder von uns sollte sich üben darin, Gottes Stimme zu hören und auf ihn zu hören, weil wie will er uns sonst führen? Er kann es auch ein bisschen anders, aber wenn ich höre, ist es sicher leichter. Und es gibt sehr häufig diesen Satz im Neuen Testament, wo es heißt, wer Ohren hat, der höre. Jesus spricht ja ganz viel in Gleichnissen und die Jünger fragen ihn auch, warum sprichst du eigentlich so? Und dann sagt er, sie sollen hören und verstehen. Und da gibt es einen Fluch im Propheten Jesaja, wo es heißt, und sie sollen hören und nicht verstehen, und sie sollen sehen und nicht erkennen, damit sie nicht umkehren und nicht ich ihnen wieder gnädig bin, weil das Maß der Sünde voll war. Das hört sich ein bisschen fies an von Gott, gebe ich ganz offen zu. Aber die Mahnung bleibt, wer Ohren hat, der höre. Und wenn man hört, geht es ja nicht nur darum, dass man irgendwelche Schallwellen aufnimmt, sondern wenn jemand spricht, geht es ja darum, dass man versteht. Dass man nicht nur einen Krach vernimmt, sondern eine Botschaft in sich aufnimmt. Und dass man dann auch die entsprechenden Schlüsse draus zieht und vielleicht antwortet. Mit diesen Propheten, ein Beispiel, Jeremia 7, 23, Vielmehr gab ich ihnen folgendes Gebot. Hört auf meine Stimme, dann will ich euch Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Geht in allem den Weg, den ich euch befehle, damit es euch gut geht. Das richtete Jeremia dem Volk aus von Gott. Und es gibt sogar diese Stelle in Amos 3,7, wo Gott sagt, er tut nichts, ohne dass er es vorher den Propheten sagt. Nichts tut Gott, der Herr, ohne dass er seinen Knechten, den Propheten, zuvor seinen Ratschluss offenbart hat. Also finde ich auch spannend, dass sich Gott so mit uns Menschen verbindet, dass er quasi das ankündigt, wenn er was tut. Und da gibt es eine wunderbare Geschichte im Alten Testament, wo Abraham mit Gott redet, oder andersrum, wo Gott mit Abraham redet. Gott besucht Abraham und Gott hat was Bestimmtes vor. Und während er beim Abraham ist, denkt er, hey, ich bin da gerade unterwegs, um Sodom und Gomorra dem Erdboden gleich zu machen. Das könnte ich doch eigentlich meinem Freund Abraham sagen. Und Gott spricht mit ihm, was er vorhat. Und diese, also müsst ihr unbedingt lesen, ist in Genesis 18, wo dann der Abraham mit Gott handelt. Sagt er, hey Gott, wie sieht es aus, wenn es da jetzt 50 Gerechte gibt in dieser Stadt, die kannst du doch nicht mit diesen ganzen üblen Typen umbringen. Und dann sagt Gott, gut, wenn es 50 gibt, dann mache ich es nicht. Und dann denkt der Abraham, okay, vielleicht sind 50 ein bisschen viel. Und handelt Gott runter, wie auf einem Bazar, bis auf 10. Und selbst das ward nicht gefunden in Sodom und Gomorra, deswegen gibt es die heute nicht mehr. Also es sind so Beispiele, wo es ganz viele in der Bibel gibt, wo Menschen auf Gott gehört haben. Ganz berühmtes Beispiel auch, Mose am Dornbusch, wo er merkt, da verbrennt was nicht, es brennt dauerhaft. Also ich habe mir sagen lassen, brennende Dornbüsche sind in der Wüste nichts Besonderes. Aber die brennt und verbrennt, wie halt auch ein Lagerfeuer einfach ausgeht. Aber ein brennender Dornbusch, der nicht ausgeht, das fand dieser Mose dann ein bisschen komisch und geht dann dorthin und hat dann einen ganz erstaunlichen Dialog mit Gott. Auch im Neuen Testament finden wir das. Der Saulus ist auf dem Weg in Damaskus, die Christen zu bekämpfen und hört unterwegs, wie Jesus ihn anspricht und sagt, Saul, warum bekämpfst du mich? Und er fällt, ja genau, es gibt unterschiedliche Versionen dieser Geschichte. Irgendwie wird er auf alle Fälle blind und kommt dann trotzdem nach Damaskus und dann gibt es wieder ein bedeutendes Reden Gottes, nämlich der Hananias, der heißt, hat eine Vision. Und in dieser Vision spricht Gott zu ihm, hey Hananias, geh zum Saul, der wohnt in einer bestimmten Straße in Damaskus und der hat gerade von mir gehört, dass jemand kommt, der Hananias heißt, ihm die Hände auflegt, damit er wieder sieht. Und der Hananias sagt, okay, du weißt ja, dass der mich umbringt, wenn ich dem die Hände auflege. Und Gott sagt dann, nee, kein Problem, mach's. Und er geht. Und Paulus wird geheilt, wird wieder sehend und wird ein brennender Verkünder des Evangeliums. Das ist nachzulesen, Apostelgeschichte 9. Und dann nochmal eine wunderschöne Geschichte. Petrus auf dem Dach in Joppe, also im heutigen Jaffa, wo Gott ihm versucht, zunächst durch Erscheinungen beizubringen, es ist nichts unrein, was Gott geschaffen hat. Und er wehrt sich da, diese unreinen Tiere zu essen. Und Gott bereitet ihn darauf vor, dass er verstehen und denken können muss, dass auch Heiden Christen werden können, ohne dass sie Juden werden müssen. Also auch das nachzulesen in Apostelgeschichte 10. Und jetzt denke ich, ist es nochmal wichtig zu verstehen, dass dieses Hören von Gott nicht aber sowas ist, wie dass ich einfach eine Musik aufdrehe und jeder hört das Gleiche. Es gibt diese Stelle in Johannes, wo Jesus sich auf diese Prophetie von Ezechiel beruft, wo der gute Hirt verheißen wird. Ein Hirt, der sich wirklich um die Schafe kümmert. Und dann sagt Jesus, ich bin dieser gute Hirt. Und dann spricht er darüber, wie das also ist mit seiner Hirtenschaft. Und dann sagt er ihm, also ihm, dem Hirten, dem wahren Hirten, öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Jede Lehre, wo es ums Hören von Gott geht, zählt diese Stelle auf. Und dann ist die Zusage, ja, okay, die Schafe hören die Stimme und sie kennen die Stimme, Jesus. Und dann denken wir, okay, dann sollte ich es doch auch können. Aber die erste Bedingung ist, man sollte erst mal ein Schaf sein. Also wenn wir über das Hören Gottes reden, ist das kein isoliertes Ereignis, das man jedem irgendwie beibringen kann, sondern es bedeutet, dass man ein anderer Mensch ist, um das hören zu können. Die Bibel spricht davon Neugeburt. Die Bibel spricht vom Prozess, dass jemand nicht mehr von der Welt ist, sondern von Gott, aus Gott geboren. Johannes 8, 47, wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Ihr hört sie, das spricht er zu den Juden, ihr hört sie deshalb nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Das heißt, die sind noch keine Schafe. Und weiter später, Johannes 15, 19, weil ihr nicht von der Welt stammt, sondern weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Also in dieser Berufung Jesu passiert was mit uns. Wir nennen das, wir werden Jünger, wir werden Kinder Gottes, wir sind eine neue Schöpfung. Das sind diese ganz unterschiedlichen Bilder. Und in dieser neuen Existenz können wir Gottes Stimme hören. Und es ist ein Startpunkt, diese neue Schöpfung. Und dann braucht es aber eine gewisse Entwicklung. Das heißt, jeder von uns muss sich darin üben, Gottes Stimme zu hören. Warum ist das so? Weil wir als natürliche Menschen, so wie jeder von uns eine Brille auf der Nase hat, ob er wirklich eine hat oder nicht, jeder von uns hat eine bestimmte Art, die Welt anzuschauen und alles, was ihm begegnet, zu interpretieren. Genauso haben wir einen Ohrenschützer auf unsere Ohren, der einen bestimmten Filter drin hat und alles, was wir hören, interpretieren wir. Und ein Prozess im Lauf der Jüngerschaft ist, dass dieser Filter so verändert wird, dass wir Gottes Stimme nicht mehr verzerrt oder gar nicht mehr hören, sondern immer klarer hören und verstehen, was Gott sagt. Römer 12 ist davon die Rede, erneuert euren Sinn. Oder in Epheser 6 heißt es, legt den alten Menschen des früheren Lebenswandels ab, der sich in den Begierden und des Trugs zugrunde richtet. Und lasst euch erneuern durch den Geist in eurem Denken. Dieser erneuerte Geist im Denken, der ermöglicht es, dass wir verstehen, was Gott sagt. Also soweit die theologischen Grundlagen. Und jetzt das ganz Praktische. Ich nehme an, dass viele von euch das schon erlebt habt. Ihr habt eine dringende Frage an Gott gerichtet. Und er antwortet einfach nicht. Ich muss es dringend wissen, ob das der richtige Mann oder die richtige Frau ist für mein Leben. Also habe ich tatsächlich gestellt, diese Frage, und habe keine Antwort bekommen. Fand ich ziemlich frustrierend. Mit dem Hören auf Gott ist das eine Sache, weil Gott ist Gott. Und er ist kein Automat, der die Fragen oder die Antworten ausspuckt, die ich jetzt gerade brauche. Sondern Gott redet, was und wann er will. Wenn wir sagen, dass Jesus unser Herr ist, dann sind nicht wir diejenigen, die Gott sagen, wann er zu reden hat, sondern dann redet er und sagt uns, wann wir zu hören haben. Und dieses Hören auf Gott hat immer diese Dimension des Gehorchens. Wenn Gott mit dir redet, sei dir sicher, es ist kein unverbindlicher Vorschlag, den er dir unterbreitet. Es ist kein Kumpel, der sagt, hey, hast Lust, willst du mal dieses oder jenes machen? Sondern wenn Gott zu dir was sagt, dann meint er das ernst und dann ist Gehorchen gefragt. Und es macht manchmal ein bisschen einen Prozess in uns. Zuerst mal Widerspruch. Ich sage immer in meiner Jüngerschaftslehre, der Ausdruck Nein, Herr, ist ein Widerspruch in sich. Entweder ist Jesus Herr und dann kann er was sagen und dann sage ich jawohl, vielleicht zähneknirschend. Oder er ist nicht Herr und dann bin ich der Herr und sage, nee, kannst mir sagen, was du willst. Gab mir nichts an. Hab keine Lust heute. Also das Reden Gottes ist kein Spaß. Und manchmal hören wir Gottes Stimme nicht, weil wir sein Reden nicht ernst nehmen. Manchmal hört Gott auf zu reden, weil wir mit der falschen Haltung zu ihm kommen. Jetzt aber die grundsätzliche Frage, wie funktioniert das überhaupt? Es gibt ganz seltene Berichte, ich meine einmal mir ein Bild gebildet zu haben im Leben, dass Gott laut zu mir gesprochen hat. Ich kann das nicht beweisen, aber es war so komisch, dass ich denke, okay, das war wohl akustisch hörbar, Aber das ist sehr selten. Ganz oft spricht Gott durch die Bibel, dass man einen Bibelvers liest, den man schon 100-mal gelesen hat, und plötzlich löst er was in mir aus und bewegt was in mir, wo ich denke, wo kommt das her? Ganz häufig und schwer zu unterscheiden, spricht Gott in unseren Gedanken. Da frage ich mich, ja, war ich das jetzt oder war das wirklich Gott? Das sind dann so diese Klärungsprozesse, denen man nachgeht. Oft wird in der Bibel davon gesprochen, dass Gott im Traum oder in einer Vision spricht. Also wo man selber jetzt so genau weiß, bin ich jetzt eigentlich wach oder so ein halber Dämmerzustand. Gott kann durch fast alles reden. Auch durch meinen Freund, durch meinen Ehepartner, sogar durch meinen Feind. Vielleicht durch ein normales Buch, das ich lese, durch ein Radio oder Podcast-Beitrag oder YouTube, irgendwas, wo ich plötzlich was höre und ich merke, da kommt bei mir was ins Schwingen. Dass wir darauf achten und es prüfen, ob das vielleicht ein Reden Gottes war. Gott spricht auch manchmal durch Umstände. Wenn euch Dinge immer wieder passieren, seltsame Zufälle, und denkt, das kann eigentlich nicht mehr sein, dass ihr dann nochmal fragt, Gott, willst du mir dadurch was sagen? Dass ich einer bestimmten Person in unterschiedliche Städte immer wieder begegne und immer dieser, was eigentlich völlig undenkbar ist. Oder, ja, also, ihr könnt selber. Manchmal spricht Gott in der Natur zu mir. Also ein Regenbogen zur unpassendsten Zeit, aber sehr tröstlich für mich, wenn ich es als Rede Gottes interpretieren kann. Dass das Reden Gottes nicht ganz so einfach zu hören ist, zeigt uns auch Apostelgeschichte eine spannende Geschichte. Paulus ist auf Missionsreise und sind bestimmte Ziele. Und dann heißt es plötzlich, der Heilige Geist verwehrte uns, dass wir in die Provinz Asien reisen. Und er will jetzt nach Phrygien und ins galatische Land. Und auch das zeigt Gott irgendwie, nee, das ist jetzt nicht dran. Und dann reisen sie mehrere Tage durch die Lande und wissen nicht so recht, was Sache ist. Und kommen runter ans Meer. Und man denkt, ja, eigentlich wollten wir doch evangelisieren. Jetzt machen wir bloß eine kleine Pilgerreise. Und dann träumt der Paulus von dem Mazedonier, der sie ruft. Und dann heißt's, denn wir kamen zu dem Schluss, dass uns Gott dazu berufen hatte, dort das Evangelium zu verkünden. Also einer hat einen Traum und die ganze Gruppe sagt, hey, das war Reden Gottes, auf Schiff rüberfahren, los geht's. Aber es waren mehrere Tage, wahrscheinlich sogar mehrere Wochen, wo sie umhergewandert sind und nicht wussten, was zu tun ist. Manchmal redet Gott nicht dann, wenn wir meinen, dass wir jetzt eine Antwort brauchen, weil wir noch nicht bereit sind, die Antwort zu hören oder zu gehorchen. Dass in uns irgendwelche Prozesse laufen müssen, dass wir dieses Reden Gottes hören können und dann auch bereit sind, das zu tun. Man kann in gewisser Weise das Reden Gottes auch provozieren. Wir haben hier ja öfters die Übung, dass wir hörendes Gebet machen. Also wer sagt, ich habe Gott noch nie gehört, der meldet sich nächstes Mal beim Team fürs hörende Gebet und er wird erstaunliche Erfahrungen machen, dass Gott sogar durch dich reden kann. Also ich bin einer, wo von sich behauptet, der hört Gott auch gut, aber wenn ich diesen Dienst tue, dann habe ich fast immer was für die Leute. Und jetzt solche Larifari-Geschichte, sondern auch, wo die Rückmeldung kommt, hey, das passt. Das ist wirklich Reden Gottes. Und das andere hat uns der Ernst Sievers mal empfohlen. Ich habe es gemacht mit großen Mühen. Und zwar, dass man sich hinsetzt mit einem Blatt Papier und dann schreibt man ein Dankgebet. Lieber Gott, vielen Dank für das und jenes. Und dann fängt man an zu schreiben, lieber Roland. Also man setzt dann seinen Namen ein und schreibt das, was man denkt, dass Gott jetzt gerade sagt. extrem schwierig, für mich zumindest. Ich habe dann angefangen, lieber Roland, du bist mein geliebtes Kind. Und dann schreibe ich, ich mache das doch alles selber. Ich kann doch alles denken, was ich hier schreiben will. Und habe da kadert und habe geschrieben und habe das mindestens 3 Wochen lang gemacht. Und ich könnte nicht sagen, also 3 Wochen jeden Tag, ein Brief. Und dann habe ich später nochmal durchgelesen und ich kann jetzt natürlich jetzt sagen, das ist 100% Reden Gottes. Aber ganz, ganz viel Reden Gottes war da drin, wo mich total berührt hat und denkt, ich habe es doch selber geschrieben und trotzdem war es für mich als Reden Gottes erfahrbar. Grundsätzlich, wir haben keine 100%ige Sicherheit in dem. Wir sind immer ein bisschen unsicher unterwegs. War es wirklich Gott, war es nicht Gott? Und es ist Täuschung möglich. Wir gehen manchmal unseren eigenen Gedanken auf den Leim. Deswegen ist es gut, wenn man es prüft. Es gibt so ein Buch, das heißt das 10-Sekunden-Prinzip. Der animiert quasi wirklich auch, das zu üben, dass man auf Gott hört und wenn man was gehört hat, innerhalb der nächsten 10 Sekunden gehorcht. Weil wenn man länger wartet wie 10 Sekunden, dann ist unsere Rationalität wieder so weit, dass sie sagt, das war wahrscheinlich nicht Gott. Also er schlägt dann vor eine kleine Prüfung. Wenn ich das mache, was ich gerade gehört habe, schadet es jemand? Ist es irgendwie schlecht? Ist es böse? Und wenn ich das alles abhaken kann, sag, dann mache ich es einfach. Und er sagt, bei 80% von dem, was er tut, erfährt er nie, ob es das Reden Gottes war. Aber das, was er gemacht hat, war nichts Schlimmes, war was Nettes, war was Liebes. Es hat jemand einen guten Dienst erwiesen. Und bei 20% kriegt er eine Rückmeldung, dass es ein Volltreffer war. Und wenn ich immer auf diese Stimme höre, es war wahrscheinlich nicht Gott, dann würde ich nie dazu kommen, gehorsam zu sein. Also im Tun zu unterscheiden lernen, und wenn man mal was Nettes tut, was nicht das Reden Gottes war, ist es ja nicht schlimm. Sondern es ist trotzdem gut. Also wie funktioniert diese Prüfung? Wenn ich in mir spüre, dass vielleicht Gott was sagt, was ich tun soll, dann wäre so ein inneres Drängen die eigene Prüfinstanz. Wenn es nicht aufhört oder wenn ich was gehört habe, was ich tun soll und ich gehe dann in diesen Weg, habe die Entscheidung getroffen, jawohl, ich mache das, dass sich dann in mir einen inneren Frieden ausbreitet, dass ich weiß, in mir irgendwie ist es stimmig, es passt. Super ist, wenn man geistliche Begleiter hat, gerade in diesen Punkten, wo man wirklich unsicher ist, wo es auch um große Entscheidungen geht, dass man sagt, hey, ich meine, dass Gott das und das zu mir sagt, dass das er mit mir zusammen prüft. Und letztlich soll es sich bewähren. Also wenn ich dann die ersten Schritte gehe, dann soll sich das zeigen, das stimmt. Gott stellt sich dazu. Es passieren diese Dinge, die man erwarten würde. Das ist manchmal ein schlechtes Kriterium, weil manchmal mutet einem Gott einen langen Atem zu. Aber wenn nach 3-4 Jahren gar nichts an Kennzeichen sichtbar ist, dass das richtig war, dann könnte man auch mal die Hypothese aufstellen, dass man sich verhört hat. Manchmal gibt es ein Missverständnis beim Hören. Ein ganz bekanntes Missverständnis historisch war der heilige Franziskus. Er hat von Gott gehört, bau meine Kirche wieder auf. Ja, und da hat er so eine kleine Kapelle gehabt, die als Ruine zusammengefallen war. Und dann hat er das auf diese Kirche bezogen und hat das Kapellchen wieder aufgebaut. Und musste dann verstehen, dass Gott das Große gemeint hat. Aber es war halt schlimm. Also Gott geht ja weiter mit uns. Ich bin kein Verfechter der Idee, dass Gott einen Plan für uns hat. Gott ist mit uns dynamisch unterwegs. Er hat viele Pläne, er hat viele Ideen. Und wenn die eine Geschichte nicht funktioniert, hat er einen Plan B, sondern hat immer noch einen Plan A. Und er geht auch mit uns durch Fehlinterpretationen und manchmal verpasste Gelegenheiten durch. Und deswegen ist unser Leben trotzdem fruchtbar. Ein Punkt an dem, wenn ihr von Gott was hört, wo er euch einen Auftrag gibt und ihr sagt, okay Gott, kein Problem, mache ich, dann war es nicht Gott. Wenn Gott euch beruft, dann ist es in der normalerweise so wie beim Franziskus, baue meine Kirche wieder auf. Und er sagt, oh nein, Gott, wie soll ich das machen? Ich kleiner Eremitenmönch, das funktioniert doch niemals. Dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass es von Gott kommt. Also wenn wir merken, diese Schuhe, in die wir da reinstehen sollen, die sind uns ein paar Nummern zu groß. Haltet es fest, wenn ihr den Eindruck habt, Gott hat zu euch geredet. Schreibt es in irgendein Tagebuch, schreibt es in euer Handy oder irgendwas, dass das nicht verloren geht. Ich habe solche Bücher schon von 1986 ab, ich lese da immer wieder drin und staune immer wieder über die Treue Gottes. Ihr verbaut euch was, wenn ihr es nur hört und nach 2 Jahren wieder vergessen habt oder nur eine dumpfe Erinnerung dran habt. Auch wenn sich's vielleicht noch nicht erfüllt hat, haltet fest dran, glaubt dran, ringt im Gebet drum, dass es Gott war. Und nur wenn euch klar ist, es war nicht Gott, dann lasst es los. Aber manchmal sind es solche Prüfungen, wo man dann durch müsstet. Zweitletzter Punkt. Wenn man für andere hört. Hören ist das eine. Und die Frage ist, was mache ich mit dem, was ich gehört habe? Das ist nochmal ein anderer Schritt. Also nicht alles, was ich höre, muss ich sofort rausproleten und jedem erzählen. Deswegen immer nochmal die Rückfrage, Gott, ich habe das und das von dir gehört, was soll ich damit machen? Manchmal ist es nur für uns. Thema letztes Mal, Fürbitte, dass ich einen inneren Einblick habe für den Mensch, dass ich weiß, wie ich für ihn beten kann. Manchmal soll ich vielleicht diesem Mensch das wirklich sagen, einem, sag ich, du, ich glaube, Gott hat geredet und er will dir das und jenes sagen. Und manchmal ist es so, dass ich in der LPA oder im Chat stehe und sage, Freunde, Gott hat zu mir gesprochen, ich sage euch, Punkt, Punkt, Punkt. Aber das bedarf einer guten Prüfung vorher. Nicht, weil ich was von Gott her, muss ich es gleich allen sagen. Vielleicht nur 2 Beispiele aus meinem Leben, wie das aussehen kann. Das gravierendste Hören Gottes fand 1989 statt in Frankfurt in der Festhalle beim Kongress. John Wimber war in Deutschland und ich habe dann eine Predigt gehört über den verlorenen Sohn und war zutiefst betroffen. Und dann gab es da Segnungsteams und dann wurde gefragt, wer will Gebet und die sollen aufstehen. Und da standen ungefähr 1000 Leute auf und es waren vielleicht 30 Segnungsteams da. Es war also völlig ausgeschlossen, dass irgendjemand für mich betet, weil ich auch noch weit oben war und Ordner war und wieder Dienstkettern und so weiter und so fort. Dann ging ich also tief bekümmert mit meinem Herzschmerz quasi in unsere Aufenthaltsräume und lief dann jemand in die Arme. Der hat mich anguckt und hat mich gefragt, was los ist. Und ich habe losgeflennt. Und dann sind wir da in Duschkabinen rein, alles weiß gekachelt, also absolut ästhetischer Raum. Auf irgendwelche Plastikhocker sind wir gesessen und er hat für mich gebetet. Und dann bin ich wie von diesem Ort verschwunden und saß bei Gott auf dem Schoß. Und Gott hat meinen Namen gesagt, nur meinen Vornamen. Und es war, wie wenn ich den zum ersten Mal gehört hätte. Und plötzlich war mir klar, jawohl, ich bin geliebter Sohn Gottes. Und Gott kennt mich. Das war absolut veränderndes Reden Gottes in meinem Leben, weil ab da habe ich eine Vaterbeziehung gehabt zu meinem himmlischen Vater. Vorher nicht. Und es war nur ein Wort. Aber es ging ganz, ganz tief. Und manchmal findet Reden Gottes indirekt statt. Das passiert bei mir relativ häufig. Kurze Geschichte, ich habe ein Seminar gemacht in Meßkirch. Wir haben dort im Gottesdienst für Menschen betet und dann kam eine Frau zu mir, zusammen mit dem Pfarrer betet und ich weiß das nicht mehr, die hat mir das später erzählt. Ich habe da wohl für sie gebetet, dass alles in ihrem Körper wieder an den richtigen Platz kommt. Und ihr denkt, der hat wohl eins an der Meise, warum betet der so komisch? Und diese Frau hatte in der Woche drauf einen schweren Verkehrsunfall und war der gesamte Schädel verletzt, deformiert, alle Knochen im Gesicht gebrochen. Und sie lag in einem Krankenhaus und hat sich an mein Gebet erinnert und hat es als Verheißung genommen, dass alles wieder gut wird. Und sie hat mir dann erzählt, sie hat 10, 12 Operationen gehabt. Und Das hat sie mir aber 2 Jahre später erzählt, bei einem anderen Gottesdienst in Singen, kam sie aber wieder zum Segnungsteam und sagte, da habe ich auch mit dem Pfarrer gesegnet und normal wollen die Leute immer zum Pfarrer. Und da denke ich, die will jetzt zu dem Pfarrer. Dann guckt sie mich an und sagt, ich bin wegen Ihnen zu diesem Team gekommen. Und ich denke, ich kenne die Frau überhaupt nicht. Was will die jetzt? Und dann erzählt sie mir diese Geschichte. Und dann erzählt sie mir, dass sie 12 Mal operiert wurde und ich gucke in ihr Gesicht und es war nichts zu sehen. Ich denke, hoppla, Gott hat anscheinend zu mir gesprochen, ohne dass ich es gemerkt habe. Und für die Frau war das absolut tröstlich und ermutigend. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sich mitteilt, der zu uns spricht. Herr, ich bitte für jeden Einzelnen von uns, dass du uns leitest, unsere Ohren zu öffnen, auf dich hin auszurichten. Herr, dass du unser Herz formst, Herr, dass wir verstehen, was du sagst. Und uns freut auf deine Rede und auch mit der Bereitschaft, dir zu gehorchen, zu dir kommen können. Weil wir wissen, dass du was Gutes mit uns vorhast. Ja, dass du mit uns zusammen diese Welt segnen willst, gestalten willst. Ja, dass dein Licht auch zu anderen Menschen kommt. So bitte dich, Heiliger Geist, dass du unsere Filter reinigst, ja, dass wir erkennen können, was dein Reden ist, ja, dass du uns die Gabe der Unterscheidung schenkst, ja, dass wir wissen, was unsere Gedanken sind und was deine Weisung an jeden Einzelnen von uns ist. Und ich bitte dich, ja, dass du uns als Leib verbindest, dass wir miteinander unterwegs sind, auch den Mut haben, über diese Dinge zu sprechen und uns gegenseitig Wegbegleiter zu sein und auch Korrektur, ja, wo wir manchmal Dinge verwechseln. Danke, Herr, dass du was Gutes mit jedem von uns vorhast und dass deine Rede keine Gerichtsrede ist, sondern Ermutigung und Stärkung, dass du uns herausforderst, ganz zu denen zu werden, die du schon siehst und alles zu entfalten, was du in uns hineingelegt hast. Und dazu segne du uns und stärk du uns.